NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer heute Abend zum Mitreden. Am Mikrofon ist Andreas Bohmann. Worüber reden wir? Wir reden über Kinder, genauer gesagt über die Rechte der Kinder. Es gibt immer wieder Bestrebungen, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Zurzeit ist es das Land Nordrhein-Westfalen, was mit einem Gesetzentwurf dies vorantreiben will. Womöglich sind Sie jetzt verdutzt und fragen sich, Kinder brauchen Rechte und das noch im Grundgesetz. Schließlich haben Kinder doch Eltern. Und wenn nicht, gibt es Erziehungsberechtigte. Das Wort sagt es, das sind Menschen, die berechtigt sind, diese Kinder zu erziehen. Doch die Befürworter von Kinderrechten wenden ein, wie steht es eigentlich um den Schutz der Kinder, wie um das Recht auf Bildung, wie um die Gesundheitsvorsorge und werden Kinder denn berücksichtigt, wenn es zum Beispiel um Baumaßnahmen geht? Da stellt sich die grundsätzliche Frage, wie kinderfreundlich ist unsere Gesellschaft? Brauchen wir tatsächlich ein Kinderrecht oder Kinderrechte im Grundgesetz? Darüber wollen wir reden. 0800 441 777.
Ich denke, dass es schon nochmal wichtig wäre, weil Kinder halt eine besonders schützenswerte Personengruppe sind. Und deswegen finde ich schon, wenn Tiere auch erwähnt werden, finde ich, sollten Kinder auch erwähnt werden.
Muss nicht sein. Also ich glaube, unser Grundgesetz ist für alle gerecht und da kommt man mit aus.
Jedes Kind hat ein Recht auf einen schönen Spielplatz, auf einen Betreuungsplatz.
Also wenn die Tiere auch schon erwähnt sind, sollten dann für sich die Kinder Vorrang haben. Ich wäre absolut dafür.
Das ist ja der Paragraph, der für alle Menschen gilt und dann gilt er auch für Kinder.
Ich wüsste jetzt nicht, warum Kinder anders behandelt werden sollen als andere Menschen.
Naja, ich denke schon, dass es vielleicht nochmal darauf ankommt, dass sie ein Recht auf Bildung haben, ein Recht auf gewaltlose Erziehung.
Ja, also ich finde das schon, dass das übermäßiges Gutmenschentum ist. Absolut.
Gehören Kinderrechte ins Grundgesetz? Das ist die Frage heute Abend in der Redezeit. Darüber wollen wir reden. Dahinter verbergen sich Fragen, welche Rechte haben denn Kinder? Brauchen Kinder extra Rechte? Welche sollten sie haben? Und wie steht es um unsere Gesellschaft und unsere Kinderfreundlichkeit, wenn wir darüber nachdenken? Ja, wir brauchen Gesetze, womöglich ein Kinderrecht im Grundgesetz. 0800 441 777 ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Professorin Dr. Friederike Wabler ist Rechtswissenschaftlerin an der Uni Mainz. Guten Abend, Frau Wabler.
Guten Abend.
Frau Wabler, wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, ich habe das eben in der Moderation gesagt, Kinder haben schließlich Eltern, wer keine Eltern hat, einen Erziehungsberechtigten. Was verstehen Sie denn als Juristin unter einem speziellen Kinderrecht?
Naja, Kinder haben nicht nur Eltern, Kinder sind natürlich auch eigenständige Personen und das von Geburt an. Und als solche sind sie rechtsfähig und als rechtsfähige Personen haben sie Rechte. Und wir haben auch die Grund- und Menschenrechte für Kinder schon in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen und wir finden sie auch im Grundgesetz. Wenn da zum Beispiel steht, dass Kinder ein Recht haben auf die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit, dann kann man das kindgerecht auslegen und kann sagen, Kinder haben Recht auf den Schutz ihrer Persönlichkeitsentfaltung, sie haben ein Recht auf Förderung, auf Bildung, und sie haben ein Recht auf Selbstbestimmung, also darauf so früh wie möglich an Entscheidungen über sich selbst, über ihre eigenen Angelegenheiten mitzusprechen und mitzuentscheiden.
Wir schauen nachher mal in die Gesetzestexte, machen ein kleines Seminar in Sachen Gesetz. Wir gucken mal ins Grundgesetz und auch, was die Kinderrechtskonvention der UN angeht, schauen wir uns nachher an. Die zweite im Bunde heute Abend ist Anna Lüttges. Sie ist Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks und sie ist in Düsseldorf Regierungspräsidentin. Das muss ich deshalb sagen, weil der Gesetzentwurf aus Nordrhein-Westfalen kommt.
Ja.
Guten Abend, Frau Lüttges.
Ja, guten Abend.
Frau Lüttges, wenn wir uns noch mal Gedanken machen darüber, Kinderrechte, und Frau Wabel hat eben gesagt, ja, Kinder sind rechtsfähig. Was wollen Sie denn den Kindern geben, wenn Sie sagen, es gehört ein Kinderrecht ins Grundgesetz?
Wir möchten gerne, dass die Gesellschaft akzeptiert und dann auch das Recht, dass Kinder eigenständige Persönlichkeiten sind. Kinder sind keine kleinen Erwachsene, sondern Kinder sind wirklich gerade im Rechtssystem anders zu behandeln als Erwachsene. Und wir meinen, also das Aktionsbündnis Kinderrecht ins Grundgesetz meint, dass das auch sichtbar sein muss im Grundgesetz. Wir möchten gerade das Recht auf Schutz und Förderung, aber auch zum Beispiel das Recht auf Beteiligung für Kinder so festschreiben, dass das im Alltäglichen für jedes Kind wirkt. Also Beteiligung in vielen kleinen Einzelfragen, als ein Grundrecht, das dann aber in das alltägliche Recht, in das Alltagsrecht übertragen werden muss.
Beteiligung, können Sie konkret machen, was würde das bedeuten im praktischen Leben? Woran können Kinder oder sollten Kinder dann beteiligt werden?
Also man kann das sehr weit spannen. Ich will ein Beispiel aus dem Baurecht nehmen. Es ist ja immer der berühmte Spielplatz. Wo soll in einem Neubaugebiet der Spielplatz hin? Dann gibt es den Architekten und die Fachleute, die das am Reißbrett planen. Es ist aber auch eine gute Erfahrung bereits in einigen Städten und Gemeinden, dass bei der Planung von solchen Baugebieten die Kinder unmittelbar gefragt werden. Und Kinder haben die beste Erfahrung, das, was ihnen im Alltag in ihrem Heranwachsen nützt. Mhm. Oder in der Schule. Die Mitbestimmung in Schulen ist etwas, was wir gerade in Kinderrechteschulen sehr intensiv aufbauen, dass Kinder lernen, für ihren direkten Umkreis Verantwortung zu übernehmen und damit auch Demokratie lernen.
Wenn wir das Wort Kinder jetzt in den Mund nehmen, werden einige Hörerinnen und Hörer vielleicht denken, das sind Kinder, die sind unter 10 oder unter 8. Aber wenn wir hier von Kindern sprechen, sprechen wir rechtlich, Frau Wabner, Sie korrigieren mich, alle Kinder, Jugend bis zum vollendeten 18.
Genau.
Verstehen wir unter Kinder.
Ich würde die UN-Kinderrechtskonvention sagt das ganz deutlich. Ja. Jedes Kind bis 18.
Bis das 18. Lebensjahr noch nicht abgeschlossen ist. Sie haben vorhin das schöne Wort benutzt, Frau Wabler, rechtsfähig. Nun stelle ich mir einen 14-Jährigen. Was ist in Ihrem juristischen Denken rechtsfähig aus der Sicht eines 14-Jährigen?
Naja, rechtsfähig bedeutet erstmal überhaupt Träger von Rechten sein zu können, also zum Beispiel Eigentum haben zu können. Natürlich können auch schon Säuglinge Eigentum haben, auch wenn sie das Eigentum selbst noch nicht nutzen können beispielsweise. Und 14-Jährige sind ja beschränkt geschäftsfähig, die können also in doch relativ großem Umfang schon selbst sich Dinge kaufen, Verträge abschließen und so weiter. Und 14-Jährige würde man zum Beispiel, wenn ihre Eltern sich darum streiten, wer das Sorgerecht hat oder wo diese 14-Jährige, das 14-jährige Kind leben soll, dann müsste diese Jugendliche, die sie dann ja schon ist, müsste vor Gericht angehört werden. Und die Meinung müsste tatsächlich auch Gewicht haben dann in der Entscheidung des Gerichts.
Ich drehe es noch ein bisschen jünger, 10 Jahre alt. Frau Lüttges, Sie haben das vorhin mit dem Baurecht erwähnt, dieses Beispiel. Heißt das, Sie denken sich, ein 10-Jähriger oder eine Gruppe von 10, 9, 11-Jährigen soll mitbestimmen, wie der Spielplatz aussieht?
Beteiligung heißt ja nicht, dass man den Kindern die ganze Verantwortung überbürdet, sondern wir meinen, Kinder müssen so beteiligt werden, dass sie das auch stemmen können. Und wie ein Spielplatz aussieht, kann ein Kind durchaus entwickeln. Es gibt Projekte, die ein Institut in Kiel gerade auch vorantreibt, wo Kinder selber bestimmen, wie ein Spielgerät in einem Spielplatz, in einem Kindergarten gebaut werden kann. Wir können von den Kindern nicht erwarten, dass sie die genaue Lage des Spielplatzes bezogen auf die Lärmauswirkungen von den Autos, die vielleicht in der Nähe fahren, also den ganzen Komplex eines Baurechts abdecken. Aber wir können von Kindern nicht nur erwarten, sondern wir wissen, dass sie es können, wenn man es sie angemessen beteiligt. Nicht überfordert, sie praktisch da abholen, wo sie in ihrem Entwicklungsstand sind. Und dann staunt man, wie klug da die Entscheidungen entwickelt werden können.
Wer ein Recht hat, kann auch das Recht einfordern. Ist es denn so gedacht, dass Kinder auch ihr Recht einfordern können?
Grundsätzlich ja, auch zum Beispiel in familiengerichtlichen Verfahren ist dafür ja jetzt schon Sorge zu tragen, dass Kinder in Sorgerechtsverfahren ihre Meinung sagen können. Und dafür können sie oder müssen sie auch mit Verfahrenspflegern begleitet werden. Also man soll sie nicht sich selber überlassen, aber man muss ihre Meinung so hören können, dass die zum Beispiel die Familienrichter daraus auch Konsequenzen ziehen können.
Frau Wabler, kann man ein Kind damit auch überfordern? Ist das eine Erwachsenensicht? Gibt den Kindern mehr Rechte, auch im Grundgesetz, aber man überfordert Kinder womöglich damit? Wenn wir von Kindern reden, reden wir bis 18-Jährige, nur damit es noch klar ist.
Da sage ich mal, was Juristinnen und Juristen gerne sagen, das kommt darauf an. Also bei dem Spielplatzbeispiel ist mir eingefallen, dass ich gegenüber von einem Spielplatz lebe und ich glaube, dieser Spielplatz wäre sehr, sehr viel schöner und kindgerechter geworden, selbst wenn man die Kinder aus den umliegenden Kindergärten befragt hätte oder sie gebeten hätte, mal ein Bild zu malen, wie sie sich einen schönen Spielplatz vorstellen. Das kann durchaus sinnvoll sein. Schwierig wird es immer, das hat Frau Lüttges ja schon gesagt, wenn man den Kindern zu viel Verantwortung gibt. Also ich würde niemals wollen, dass Gerichte Kinder fragen, willst du lieber bei Papa oder lieber bei Mama leben? Das geht zu weit. Das ist eine Art von Verantwortung, die Erwachsene für Kinder tragen müssen und Entscheidungen, die Erwachsene für Kinder treffen müssen. Also bei Jugendlichen ist es vielleicht nochmal anders, aber ich habe mir jetzt gerade so ein 5- oder 6-Jähriges vorgestellt, sondern da muss man dann auf andere Weise herausfinden, was das Interesse des Kindes ist und was das Kind sich wünscht.
Darf ich da eine Bemerkung zu machen?
Natürlich, ja.
Weil das ist ja dann auch eine Anforderung beispielsweise an Familien. Also ich bin von Haus aus Familienrechtlerin, das muss ich vielleicht dazu sagen, von früher. Eine Anforderung auch an die Familienrichter, dass sie eben nicht so platt sagen, wo willst du denn, wen magst du denn lieber, Mama oder Papa?
Ja.
Sondern dass sie qualifiziert die Meinung, den Willen des Kindes erforschen. Und dieses ist eine sehr hohe Anforderung auch an die Beteiligten. Es ist auch eine sehr hohe Anforderung an die Erzieher und Erzieherinnen in den Kindertagesstätten, wenn in den Kindertagesstätten Kinder am Alltag beteiligt ist.
Mhm.
Aber die Erfahrung zeigt, wenn man das ernst nimmt, die Qualität auch einfordert, aber andererseits auch versteht, dass es manchmal recht anstrengend ist, dann die Kinder zu beteiligen. Also wirklich Qualität und Verantwortung zusammenbringt, dann kann man ganz hervorragende, für alle Beteiligte, dann auch freudvolle Ergebnisse erzielen.
Wenn man
und das gilt eben nicht nur für Spielplätze. Ne? Aber das ist so, ich denke, das ist ein Beispiel, wo man es anfassen kann. Auch bei Schulhöfen haben wir da gute Erfahrungen.
Anfassen kann, das heißt, wenn ich Sie so höre, ist eigentlich vieles möglich. Und dann stellt sich erst recht die Frage, gehören Kinderrechte ins Grundgesetz? Das ist unsere Frage heute Abend in der Redezeit. 08000 441777. Rebecca Scholz aus Hamburg. Guten Abend, Frau Scholz.
Guten Abend. Also, diese Kinderrechte gehören selbstverständlich ins Grundgesetz. Und das sollte auch die Familien betreffen, die Kinder erziehen. Ich bin 65 Jahre alt und ich bin groß geworden in einer Familie, wo sich in einer Zeit auch, in der sich der Staat gar nicht darum kümmerte, um Erziehung. Und meine Familie ist ein sehr fundamentalistisch-christliches Milieu gewesen.
Mhm.
Und meine Vorfahren, die haben also aufrecht gestanden für ihren Glauben. Die sind gestorben worden in Sachsenhausen und in Brandenburg. Und dieses wurde alles fortgelebt. Und man lebte also im Grunde genommen auf einen Weltuntergang hin. Das betraf Bildung. Das brauchst du nicht. Bis zum Weltuntergang, das ist nicht mehr lange hin. Bis dahin reicht es. Gesundheits- und Zahnpflege zum Beispiel, bis zum Weltuntergang reichen deine Zähne noch.
Frau Scholz, das ist natürlich ein extremes Beispiel. Ihr erster Satz war, das gehört auf jeden Fall ins Grundgesetz. Was würde das ändern, wenn es Kinderrechte explizit im Grundgesetz gäbe?
Sie würden beschützt. Es würde jemand, sie hätten eine Rückenstärkung.
Mhm.
Sie könnten sich auf etwas berufen.
Das ist interessant, Frau Scholz, denn ich habe mal geguckt, im Grundgesetz Artikel 2 steht, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder die Sittengesetze verstößt. Das ist Paragraph 1 und 2 ist, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Frage an die Juristin, Frau Wabler, mit dem Wort jeder ist doch jeder gemeint und damit auch Kinder im Grundgesetz.
Mit dem Wort jeder ist selbstverständlich jeder gemeint. Das betrifft alle Grundrechte, das betrifft auch die Meinungsfreiheit beispielsweise und die Versammlungsfreiheit. Das Problem, wenn es um Erziehung geht, ist immer, dass das Verhältnis von Eltern und Kindern ja privat ist und dass wir auch nicht wollen, dass der Staat die elterliche Erziehung kontrolliert.
Mhm.
Das heißt, da müssen wir immer versuchen, einen Ausgleich zu finden zwischen dem, was Eltern und Kinder selbst miteinander aushandeln dürfen und müssen und den Bereichen, wo der Staat eingreift. Das nennt man das staatliche Wächteramt. Also es gibt die Vorstellung, dass der Staat eingreifen soll, wenn Kinder in ihrer Familie nicht genügend geschützt werden.
Artikel 6.
Ne? Artikel 6 Absatz 2, genau.
Ja. Darf ich den vorlesen, damit das jedem klar
ist?
Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht, was die Eltern angeht. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Das ist der Punkt, Frau Wabler, wo Sie sagen, da gibt es vom Staat her Zugriffsmöglichkeiten.
Genau. Und die Linie, die wir im Moment im Recht oder in der Rechtswissenschaft da ziehen, ist die sogenannte Kindeswohlgefährdung. Dass wir sagen, wenn das Wohl des Kindes in seiner Familie gefährdet ist, dann darf der Staat intervenieren. Mhm. Ne? Auf eine Art, die verhältnismäßig und angemessen ist für die betroffene Familie. Und die Frage, Frau Scholz, wenn ich mir Ihre Geschichte anhöre, dann geht es ja sehr viel auch darum, ob es Ihnen möglich war, sich aus dieser Familie zu lösen. Mhm. Und wann es Ihnen möglich war, aus dieser Familie zu lösen. Und das ist tatsächlich ein Konflikt, den wir immer wieder in der Praxis haben. Die Frage, wie weit kann und muss der Staat Kindern die Möglichkeit geben, den Horizont zu erweitern, also über die Herkunftsfamilie hinaus Lebensmöglichkeiten für sich entwickeln. Und da, das ist tatsächlich ein Punkt, an dem wir weiter diskutieren müssen.
Gut. Ne?
Und weiter überlegen müssen.
Lassen Sie mich die Frage nochmal zuspitzen, Frau Wabler. Sie sind die Wissenschaftlerin, Juristin in der Runde. Sind Sie denn dafür, dass das Grundgesetz erweitert wird bezüglich Kinderrechte? Sind Sie als Juristin dafür?
Da fragen Sie mich was. Ich war lange sehr dagegen, tatsächlich, weil die Rechte, von denen wir sprechen für Kinder und Jugendliche, weil die alle schon im Grundgesetz stehen. Und ich als Verfassungsrechtlerin natürlich denke, das muss man den Leuten nur erklären. Mhm. Ne? Und es ist ja unsinnig, spezielle Rechte nochmal reinzuschreiben, sozusagen. Mhm. Ich habe diese Frage jetzt aber ganz viel und ganz oft mit Menschen diskutiert, die keinen juristischen Hintergrund haben. Und mir ist klar geworden, dass die Verfassung nicht nur ein Arbeitstext für Juristinnen und Juristen ist, für die Rechtspraxis, sondern dass da auch ganz viel Symbolik drin steckt. Mhm. Und dass, wenn ich das noch kurz sagen darf, und dass die Fachkräfte in der Praxis oder die Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, die sehen Umsetzungsdefizite, die sehen Probleme in dem, wie wir in der Gesellschaft mit Kindern umgehen. Und um dieses Gewicht der Kinderrechte nochmal deutlich zu machen, kann es sinnvoll sein, was ins Grundgesetz zu schreiben. Man muss dann nur gut überlegen, wie man das macht.
Dass das
man
heißt, nicht, Frau
also ich freue mich sehr, das von Ihnen zu hören.
Frau Lüttges,
das habe ich mir fast gedacht.
Ja, wir haben ja schon mal diskutiert.
Genau.
Lassen Sie mich den Hörern sagen, Frau Lüttges ist Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks. Und ich habe den Gesetzestext vor mir, was man in Nordrhein-Westfalen plant.
Ja.
Bevor ich den zitiere und Frau Lüttges, Sie sagen vom Deutschen Kinderhilfswerk, warum das für Sie so wichtig ist, würde ich aber gerne, weil er schon lange wartet, Robert Schmiedl aus Göttingen. Guten Abend, Herr Schmiedl.
Guten Abend an die Runde.
Ja.
Ja, erstens, die Juristin, Frau Wabler, hat sehr viele meiner Argumente vorweggenommen. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum. Aber erstens, es gibt den Artikel 1. Alle Menschen sind gleich. Und Kinder sind auch Männer und Frauen. Und ich will nicht auf den Schnappen. Ja, es gibt noch ein drittes Geschlecht. Will ich nicht. Wie gesagt, alle Rechte für alle Menschen.
Mhm.
Dann zweitens, es gibt ein Jugendrecht, wo Kinder bis 14 Jahre sind. Ab 14 sind sie Jugendliche, ab 18 sind sie Heranwachsende. Das muss man auch definieren. Weil es gibt auch dieses Jugendstrafrecht.
Ja, aber in diesem Zusammenhang, wo wir heute Abend reden, Herr Schmiedl, geht es um die Definition Kinder und die ist eben bis zum 18. Lebensjahr. Wenn ich es richtig verstehe, Herr Schmiedl, Sie sind dagegen. Wir brauchen sowas nicht.
Und vor allem, weil ich noch anmerken müsste, es gab, glaube ich, eine Partei, die dafür gesorgt hat, dass die Tierrechte ins Grundgesetz reinkamen, bevor die Kinder erwähnt worden sind.
Mhm.
Ich weiß nicht, es war, glaube ich, die grüne Partei, die Tierrechte ins Grundgesetz verankert haben wollte.
Darf ich das kurz korrigieren? Wir haben keine Tierrechte im Grundgesetz. Wir haben ein Staatsziel im Grundgesetz, das den Staat zum Tierschutz verpflichtet. Aber es ist nicht so, dass in diesem Land die Tiere mehr Rechte hätten als die Kinder. Das wäre ein ganz großes Missverständnis.
Nein. Aber Tiere sind als Staatsziel im Grundgesetz vorhanden.
Der Tierschutz.
Ja, Tierschutz.
Herr Schmiedl,
und wie gesagt, das fand ich erstaunlich, dass erst der Tierschutz erwähnt wird und jetzt erst, lassen Sie sich ein bisschen polemisch abfärben, der Kinderschutz.
Ja. Naja, vielleicht darf ich anmerken, dass wir schon sehr, sehr lange diese Diskussion um Kinderrechte ins Grundgesetz führen. Ich war übrigens als Justizministerin war auch nicht ganz dafür, aber habe mich, wie Sie auch, Frau Kollegin, sehr, ich glaube, zu Recht entwickelt. Denn die Kinderrechte müssen sichtbarer sein, weil Kinder sind natürlich auch Menschen oder sie sind genauso, fallen sie unter die Menschenwürde. Aber auch das Bundesverfassungsgericht hat da sehr deutlich gesagt, dass sie eigenständige Persönlichkeiten sind und anders als Erwachsene andere Rechte haben müssen. Einerseits sehr viel mehr Schutz und Recht auf Entwicklung haben müssen, aber eben auch das Grundrecht auf Bildung und das Grundrecht auf Beteiligung. Und das ist nicht identisch mit dem, was ein Erwachsener auch für sich einfordern kann oder für sich auch einklagen kann. Mhm. Und ein ganz besonderer, ein weiterer Hinweis, den wir eben auch vom Aktionsbündnis, auch jetzt die Landesregierung hier in Nordrhein-Westfalen sehr deutlich sagt, dass die Forderung der UN-Kinderrechtskonvention, dass bei allem staatlichen Handeln das Wohl des Kindes Vorrang haben muss, beachtet werden muss. Das ist etwas, was wir im Alltag so nicht feststellen. Ich bin ja Chefin einer etwas größeren Verwaltung und muss auch sagen, auch meine Verwaltung hat nicht bei allen wesentlichen Dingen das Kind im Blick. Vorrang zu haben heißt aber nicht, dass immer die Kinder das Entscheidende sind, sondern dass wir bei diesen grundlegenden Entscheidungen, beispielsweise wie nah kann ein Kindergarten an einen Flughafen gebaut werden, also es ist ja nicht nur der Spielplatz, sondern sehr viel differenzierter auch, immer abgewogen werden muss, welche Rechte stehen da gegeneinander. Und da wollen wir, und das ist eben nicht bisher völlig im Einklang mit der in der Rechtsprechung, wollen wir sicherstellen, dass das Kind, die Rechte der Kinder beachtet werden. Also Vorrang des Kindeswohls in jeder staatlichen Entscheidung sichtbar ist. Und das heißt, man muss das aufschreiben, man muss das auch dokumentieren. Und so weit sind wir noch nicht.
Aber, ich mache mal ein Aber, die Kinderrechtskonvention, die ich mir angeschaut habe, besteht aus 54 Artikeln und drüber steht wesentliche Standards zum Schutz der Kinder weltweit. Ist in diesen 54 Artikeln, ich kann die jetzt nicht alle zitieren, ist aber da nicht alles, Frau Wabler, drin, was Sie eben so einfordern? Ist das nicht in der Kinderschutzkonvention, der sich auch Deutschland angeschlossen hat, nicht alles schon aufgeschrieben?
Ja, da steckt natürlich viel drin.
Warum brauchen wir das dann nochmal national?
Manche dieser Artikel gelten auch unmittelbar. Mhm. Man kann sich das fragen. Ne? Man kann sagen, das Kindeswohlprinzip, das Frau Lüttges da eben zitiert hat, das gilt unmittelbar. Das müssen die Gerichte jetzt schon anwenden. Das machen sie auch teilweise, zunehmend. Das reduziert sich bei deutschen Gerichten häufig auf die Bemerkung, naja, der Gesetzgeber, der habe das ja schon abgewogen, das Kindeswohl. Deswegen müsse man das jetzt im Einzelfall nicht nochmal machen. Also wir haben da ein ziemliches Umsetzungsdefizit. Wenn wir das jetzt nochmal ins Grundgesetz schreiben, dann hat das eher symbolische Wirkung. Da geht es
Signalwirkung.
Da geht es tatsächlich darum, etwas im Verfassungstext wiederzufinden, was eigentlich schon Rechtswirklichkeit sein sollte. Gut. Es geht nicht darum, neue Rechte reinzuschreiben. Die Rechte sind alle schon da.
Ulf Deutsch aus Hamburg. Guten Abend, Herr Deutsch.
Ja, guten Abend.
Darf ich Sie kurz fragen, sind Sie dafür oder dagegen?
Ich bin für Rechte, aber dass jedem Recht auch immer eine Pflicht gehört. Mhm. Dass man nicht ein Recht frei entscheiden kann und die Folgen davon gar nicht mehr bedenkt. Als Beispiel, also man darf keine Kinder schlagen. Gut, dann dürfen die Kinder aber auch nicht die Erwachsenen schlagen. Dass man diese
Pflicht dürfen sie ja auch nicht.
Das ist auch unstrittig. Haben Sie andere Beispiele aus dem Alltag, die vielleicht nicht ganz so martialisch sind, wenn Sie sagen, wer Recht hat, hat auch Pflichten? Welche Pflichten sollten Kinder Ihrer Meinung nach dann haben?
Dass sie erkennen, dass sie nicht alleine die Nutznießer sind des Rechts, sondern dass dazu immer auch die anderen Menschen gehören, die zusammenleben.
Passen Sie auf, jetzt machen wir Folgendes. Ich lese gern juristische Texte vor, die lassen sich so einfach vorlesen.
Die sind ja auch schön.
Die sind schön, ja. Sie kriegen gleich einen Genuss davon. Den Gesetzesantrag in Nordrhein-Westfalen zu der Änderung des Grundgesetzes, da heißt es, die staatliche Gemeinschaft achtet, schützt, fördert die Rechte und das Wohl des Kindes und trägt Sorge für kindgerechte Lebensbedingungen. Bei allem staatlichen Handeln, das Kinder betrifft, ist das Wohl des Kindes maßgeblich zu berücksichtigen. Jedes Kind hat bei staatlichen Entscheidungen, die seine Rechte betreffen, einen Anspruch auf Gehör und auf Berücksichtigung seiner Meinung entsprechend seinem Alter und seiner Reife. Das ist das, Frau Lüttges, wofür Sie plädieren für diesen Text, richtig?
Ich bin ja hier als Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks. Und
aber Sie sitzen auch in Düsseldorf.
Ich bin auch in Düsseldorf, aber ich bin ja nicht Mitglied der Landesregierung, sondern Regierungspräsidentin. Das ist ein bisschen weniger als Ministerin. Mhm. Und insofern erlaube ich mir die Bemerkung, dass aus Sicht des Deutschen Kinderhilfswerks, aber auch von UNICEF, wir uns eigentlich vorgestellt hätten, dass die Kinderrechte nicht in Artikel 6 verortet werden, sondern wir haben schon vor, ich glaube, 3 Jahren einen eigenen Artikel 2a vorgeschlagen. Das ist jetzt nicht so ein Zahlenspiel, sondern da geht es darum, dass wir ja sagen, Kinderrechte sind etwas Eigenes. Der Artikel 6, das hat die Frau Kollegin ja eben auch gesagt, bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern und auf das Wächteramt des Staates, wo er auf das Kindeswohl zu achten hat. Die Kinderrechte im Grundgesetz sind ja weitaus mehr als dieses Verhältnis zwischen Eltern und Kindern und Staat, sondern das Recht auf Beteiligung, Entwicklung ist umfassender. Und der Vorrang des Kindeswohls bei allen staatlichen Handeln hat eben nicht nur familienrechtliche oder familienpsychologische, familiengesellschaftliche Auswirkungen, sondern ist da umfassender. Und deshalb hätten wir uns gefreut, wenn der Vorschlag 2a übernommen werden würde. Aber um es ganz ehrlich zu sagen, freuen uns wirklich, dass jetzt es einen ganzen Schritt weitergeht und man kann auch mit dem 6 leben, aber wie gesagt, es geht ein bisschen zurück.
Gut, jetzt sind wir mitten im juristischen Seminar, ob 2a oder Artikel 6. Ich würde gerne nochmal bei dieser Formulierung bleiben. Der entscheidende Satz oder den ich wesentlich finde, den Satz, jedes Kind hat bei staatlichen Entscheidungen, die seine Rechte betreffen, einen Anspruch auf Gehör und auf Berücksichtigung seiner Meinung. Erstmal die Frage an die Juristin. Geht sowas überhaupt? Und wenn ja, wie?
Warum sollte das nicht gehen? Wir haben ja schon den Artikel 103 des Grundgesetzes,
noch eine
in dem
Ziffer,
steht,
ja?
Vor Gericht hat jeder Mensch Anspruch auf Gehör. Warum soll das für Kinder und Jugendliche
Nennen
nicht
Sie mir
mehr?
Doch mal ein alltägliches Beispiel, wo ein Kind erstens mal Gehör bekommt und dass man dann darauf auch Rücksicht nimmt.
Wir hatten ja schon das Beispiel des familiengerichtlichen Verfahrens.
Aber das ist ja extrem, finde ich. Das ist ja eine Auseinandersetzung zwischen Interessen. Wenn das Kind aber nun nehmen wir den Anspruch auf Bildung. Wo kann ein Kind sagen oder Gehör finden, ich möchte Bildung?
Naja, wenn wir uns die Kinder- und Jugendhilfe ansehen beispielsweise, dann gibt es da ja außer familiäre Angebote der Jugendhilfe, zum Beispiel Jugendfreizeiten. Und natürlich kann ein Kind zum Jugendamt gehen oder zu einem freien Träger der Jugendhilfe und sagen, ich möchte bei dieser oder jenen Ferienfreizeit mitfahren. Dann werden die sagen, dann müssen wir doch deine Eltern fragen. Aber umgekehrt würde, wenn die Eltern kommen würden und sagen würden, ich möchte, dass mein Kind einen sozialen Trainingskurs kriegt oder in den Ferien eine Ferienfreizeit der Jugendhilfe mitmacht, dann müssten die, das müssen sie heute auch schon, aber dann müssen die dieses Kind fragen, ob es das auch möchte.
Frau Lüttges,
also es geht wirklich um alle staatlichen Entscheidungen.
Frau Lüttges, ich bleibe nochmal bei diesem Satz. Wo sehen Sie in der alltäglichen Praxis, dadurch, dass man das im Grundgesetz fixiert, eine Hilfe, eine Unterstützung im Sinne des Kindes, was es bisher womöglich noch nicht gibt? Wo ist der Fortschritt?
Der Fortschritt zum Beispiel, ich gehe mal weg vom Familiengericht und von Kindertagesstätten, sondern nehmen Sie mal die Gestaltung des Verkehrs in einer Kommune. Ein sehr heiß diskutiertes Thema ist Tempo 30 vor Schulen und Kindertagesstätten. Die Entscheidung, ob es eine Temporeduzierung in diesem für Kinder sehr wichtigen Lebensraum gibt, wird meistens von den Verkehrsämtern und den Stadträten ohne Rücksprache mit denen, die es angeht, erfolgt. Man könnte aber auch gerade bei diesen Dingen eine Umfrage machen. Kinder, also Umfrage ist jetzt die Überschrift, Kinder in ihrem Sinne beteiligen und fragen, was sie davon halten. Oder ich war gerade in Wolfsburg und habe da im Rahmen der kinderfreundlichen Kommune und habe mit dem Kinderbeirat von Wolfsburg darüber gesprochen, über ihre Vorstellung, wie der ÖPNV vor Ort, also der öffentliche Personennahverkehr, anders gestaltet werden könnte. Und die Kinder haben sehr deutlich gesagt, es waren Kinder auch kleine, unter 10 bis 18, aber auch richtig kleinere Kinder, Grundschulkinder. Sie haben sehr deutlich gesagt, dass sie klare Vorstellungen haben, wie die Busse fahren sollen und wie der Fahrplan gestaltet werden muss, wie die Erreichbarkeit von der Haltestelle für den Bus. Also wenn man es so erzählt, ist es vielleicht sehr banal. Aber es waren sehr klare Forderungen, wie sie ihren Alltag so umgestalten wollen, dass sie schlicht besser zur Schule kommen. Das sind sehr viele Beispiele. Oder wo stellt man an einer Haltestelle den Fahrradständer hin? Dann sagen sie, naja gut, dafür brauche ich jetzt nicht das Grundgesetz ändern. Aber das Grundgesetz wenn es vorgibt, dass bei dieser alltäglichen Gestaltung des Lebens in einer Kommune ein Beteiligungsrecht geboten ist, wird sich auch die Bereitschaft und schließlich dann auch die Normalität von Beteiligung entwickeln.
Wir reden heute Abend in der Redezeit, Sie hören es, über Kinderrechte, und wir fragen, gehören Kinderrechte ins Grundgesetz? 08000 441777 ist die Telefonnummer, wenn Sie mitdiskutieren möchten. Philipp Gudert aus Hamburg, guten Abend, Herr Gudert.
Guten Abend. Ich wollte noch einmal so ein bisschen zurück, klang jetzt immer schon an, Symbolcharakter, Kinderrechte im Grundgesetz, wozu führt das eigentlich, bringt uns das weiter? Und ich bin eigentlich der Meinung, dass das Grundgesetz, so wie wir es haben, historisch gewachsen ist und meiner Meinung nach eines der besten Institutionen fast schon ist, die es gibt. Und wenn wir da jetzt anfangen und ändern, Kleinigkeiten, größere Kleinigkeiten oder eben auch sowas Wichtiges wie Kinderrecht, die Frage ist, wozu führt das und worauf hat sich das Grundgesetz eigentlich entwickelt? Und da so ein bisschen meine Frage: Dadurch, dass es eigentlich ja alles schon geregelt ist, ist es nicht möglich, dass einfach auf Bundesebene oder auch auf Landesebene, das ist ja immer einzelfallabhängig, aber dass man das einfach gesetzlich regelt, da wo es wirklich angebracht ist? Und ist es dafür nicht eigentlich überflüssig, ohne dass Sie das jetzt böse auffassen, das Grundgesetz gleich zu ändern, in den ersten Artikeln vor allen Dingen?
Nee, gar nicht böse. Das ist eine gute Frage, Herr Gudert, denn die Frage ist ja, und das steckt dahinter, Frau Wabler als Rechtswissenschaftlerin, kann man das nicht, ich formuliere das mal so, auf der niedrigschwelligeren Gesetzesebene alles regeln und man braucht nicht, wie Herr Gudert sagt, das heilige Grundgesetz gleich zu ändern?
Ich würde sogar sagen, es wäre besser, wenn wir das alles auf der einfachrechtlichen Ebene regeln könnten. Und es wäre noch viel besser, wenn diese Rechte in der Rechtspraxis und der Rechtsprechung ganz selbstverständlich berücksichtigt werden würden. Die Frage ist immer, wie kriegt man das hin? Wie kriegt man das hin? Und
ist es denn so, dass Juristen so ticken, wenn das Grundgesetz von oben mir etwas vorgibt, wie die Gebote auf dem Berg, dann handle ich auch anders? Ist das bei Juristen so?
Das Grundgesetz gibt schon die grundlegenden Rechte, Pflichten, Verfahrensweisen unserer gesamten Rechtsordnung wieder. Das heißt, wir müssen im Grunde jede juristische Entscheidung daraufhin überprüfen, ob sie verfassungsmäßig ist. Insofern kann natürlich eine Änderung im Text des Grundgesetzes bestimmte Rechte nochmal verstärken. Und dann für diejenigen, die für Kinderrechte streiten beispielsweise, kann es eine Argumentationshilfe sein.
Schauen Sie mal, wir haben ja auch das Beispiel von Artikel 3 Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Einfacher kann man es ja eigentlich nicht ausdrücken. Ist ja eine tolle Formulierung. Ich finde das Grundgesetz auch ganz hervorragend.
Ich habe gerade eine Mail dazu bekommen, was Sie diskutieren, Sie beide, von Franziska Pudelek aus Ingolstadt. Sie schreibt, eine große Stärke des Grundgesetzes ist, dass es die wichtigen Grundlagen definiert und sich nicht gerade in Klein-Klein verliert. Frau Lüttges vom Kinderhilfswerk, ist das, was Sie vielleicht möchten, ja, ein Klein-Klein und das gehört nicht ins Grundgesetz?
Nein, wir wollen ja gerade die große Linie im Grundgesetz formulieren. Wenn Männer und Frauen, ich nehme noch mal das Beispiel der Gleichberechtigung von Mann und Frau.
Dazu darf ich sagen, 1919 in die Verfassung geschrieben und wir arbeiten heute noch dran.
Naja, da gab es noch nicht das Grundgesetz und die UN hat mal ausgerechnet, dass es ungefähr noch 400 Jahre dauert, um diese Gleichberechtigung hinzubekommen. Solange wollen wir mit den Kinderrechten ja vielleicht nicht unterwegs sein. Aber natürlich, die Formulierung ist einfach griffig. Nichtsdestotrotz hat die Verfassungsreform diesen Artikel ergänzt, um die Verpflichtung, dieses Ziel oder überhaupt dieses verfassungsrechtliche Grundrecht noch auszuformen, umzusetzen im staatlichen Handeln. Und bei Kinderrechten denke ich auch, wenn es nicht bis ins Klein-Klein, ich habe ja eben sehr viel konkrete Beispiele genannt, aber die sollen ja gerade nicht in die Verfassung. Die Verfassung sagt generell, dass der Schutz, die Förderung, das Recht auf Bildung und der Vorrang des Kindeswohls sowie die Beteiligung muss unstreitig sein. Und dann versprechen wir uns davon wirklich noch mehr als Signalwirkung, nämlich schon die Akzeptanz, gerade beim Vorrang des Kindeswohls, der Prüfungsverpflichtung des Kindeswohls, dass der in die Verwaltungen, in die alltägliche Gestaltung von Gesellschaft hineinwirkt. Mhm. Und da ist ja gerade das Grundgesetz auch von den Müttern und Vätern genau so gewollt. Ich finde es auch ein ganz fantastisches Gesetz. Und die Schlankheit der Verfassung ist ein hohes Gut. Aber hier, denke ich, sollten wir uns trauen, in knappen Worten es zu ergänzen.
Wir reden heute Abend über Kinderrechte, ob sie ins Grundgesetz gehören. Celia Rinkens aus Lübeck, guten Abend.
Guten Abend.
Gehört es ins Grundgesetz oder nicht?
Ich bin da unentschlossen. Ich verfolge die Diskussion gerade sehr fasziniert und mir hat sich folgende Frage gestellt. Also ich denke, wir sind uns alle einig, dass Kinder geschützt werden müssen. Und die Dinge, über die wir diskutieren, sind eigentlich selbstverständlich. Ein Kind hat ein Recht auf freie Entscheidungen. Ein Kind hat auch ein Recht auf eine eigene Meinung, sobald es in der Lage ist, dieses zu formulieren. Mhm. Im Rahmen der Entscheidungsfähigkeit, der altersgerechten Entscheidungsfähigkeit. Die Frage, die ich mir stelle, was verändert das für die einzelnen Kinder, wenn das ins Grundgesetz geschrieben wird? Es wird jetzt sehr viel über die Ansicht der Gesellschaft gesprochen. Meine Frage ist, die Kinder, die sich nicht frei entfalten können, vielleicht auch die Kinder aus niederen Gesellschaftsschichten, deren größtes Problem eben nicht die Gestaltung des Spielplatzes ist, sondern eben das fehlende Chancen, die
ja, und die Bekämpfung von Armut.
Was verändert das für diese Kinder? Ja. Genau. Was verändert das, wenn wir ins Grundgesetz schreiben?
Ja, das können wir mal fragen wir mal Frau Lüttgens erstmal vom Deutschen Kinderhilfswerk. Was verändert das denn für die Kinder? Wann kommt denn das bei den Kindern an, was sie juristisch wollen?
Ich hoffe, sehr zügig, denn zum Beispiel das Recht auf Schutz und Förderung bedeutet ja auch, und zum Beispiel, dass Kinder was zu essen haben, dass Kinder in den Schulen ein Frühstück bekommen. Ein hungriges Kind kann nicht lernen. Das ist sehr simpel. Aber das Recht, auch dann etwas, ein Frühstück, ein Mittagessen zu bekommen, muss abgesichert sein. Mhm. Das erfolgt daraus. Oder es geht ja auch nicht nur um, wie Sie schon eben sagten, um wohlsituierte Kinder, wo die Eltern sehr dafür sorgen, dass es ihnen gut geht, sondern wir haben auch sehr intensiv uns damit zu beschäftigen, wie es zum Beispiel Flüchtlingskindern in Deutschland geht. Und das Recht, UNICEF sagt, die UN-Kinderrechtskonvention gilt für jedes Kind. Und das Deutsche Kinderhilfswerk guckt sehr genau, dass das im Alltag auch wirkt. Und auch ein Flüchtlingskind muss das Grundrecht auf Schutz, Bildung, Förderung und Beteiligung leben können.
Frau Rinkens, sind Sie noch da? Frau
Rinkens? Ja, ich bin noch da.
Sie sitzen im Auto. Ich höre mal Ihren Blinker ticken auf meinem Kopfhörer.
Ach so, ja, Moment.
Das macht nichts. Das stört ja nicht. Sie haben selber Kinder. Ich glaube, auf dem Rücksitz sitzt ein Kind, ein solches. Kann das sein?
Nein, ich habe tatsächlich noch keine Kinder.
Sie haben noch keine Kinder. Dann stellen wir uns das vor, Frau Rinkens, inwieweit würden Sie es gestatten, dass der Staat Einfluss nimmt auf das, was bei Ihnen zu Hause passiert?
Also die Frage stelle ich mir nämlich auch. Das bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich hoffe mal, dass wenn ich Kinder habe, ich in der Lage sein werde, die Kinder entsprechend dem Grundgesetz und entsprechend der Werte, mit denen ich aufgewachsen bin, erziehen kann, ohne dass der Staat eingreifen muss. Aber ich bin Mediziner und auf Arbeit finde ich viele, viele Beispiele dafür, dass es eben nicht in jedem Haushalt der Fall ist und sehe da auch nicht wirklich Angriffspunkte, dass dann der Staat sagen kann, okay, hier im Grundgesetz steht, aber Sie müssen das jetzt so und so machen. Mhm. Also ich stelle mir halt vor, dass diese Änderung des Grundgesetzes ist vielleicht ein sinnvoller Anfangspunkt, aber ich glaube nicht, dass es das Kernproblem für die einzelnen Kinder angreift. Also ich finde es sehr gut, dass es eine Bewegung in die Richtung gibt. Ich kann das nur sehr unterstützen, gerade weil ich durch meine Arbeit häufig mit Kindern konfrontiert bin, die eben nicht die optimalen Bedingungen haben. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das, wie gesagt, das Kernproblem behandelt und ob das wirklich für die einzelnen Kinder eine deutliche Veränderung geben wird.
Sind Sie Ärztin?
Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die erste Arbeit in die richtige Richtung, würde ich sagen.
Sind Sie Ärztin?
Ja.
Dann erleben Sie haben das erzählt, Sie erleben also Verhältnisse zwischen Eltern und Kindern, wo Sie als Ärztin sich Sorgen machen. Und die Frage, die sich stellt, Frau Lüttges vom Deutschen Kinderhilfswerk, wenn wir das ins Grundgesetz schreiben, die Kinderrechte, ist das gleichzeitig eine Möglichkeit, ja, ich sag's mal so, eher Zugang zu bekommen zu Familien, wo das nicht so gut läuft?
Das Grundgesetz wirkt ja nicht unmittelbar in die Praxis der Jugendhilfe beispielsweise. Aber das Bewusstsein auch in den Jugendämtern vor Ort nicht nur genauer hinzuschauen, sondern auch in Konfliktsituationen für das Kind zu entscheiden, wird durch eine Änderung des Grundgesetzes dann nach unserer Meinung auch gestärkt. Mhm. Denn es ist ja immer ein Abwägungsprozess, wenn auch Jugendämter, es ist ja nicht einfach, in Familien einzugreifen und für das Kind gegen die Situation in der Familie zu handeln. Aber die Abwägung, was ist jetzt richtig? Ist das Kind herauszunehmen aus der Familie oder gibt es Unterstützungsmöglichkeiten, um die Situation für Kinder zu verbessern? Oder wie unterstützt man Kinderärzte, die genau sehen, wie es Kindern schlecht geht? Das sind Dinge, wo auch Unterstützung für die, die vor Ort arbeiten, notwendig sind. Und das Grundgesetz fordert ja dann, genau den Schutzcharakter für die Kinder zu verstärken. Und das heißt auch ganz platt, das kostet Geld. Und das heißt auch, dass der Staat nicht unmittelbar eingreift, aber unmittelbar finanziell die Sorge und die Unterstützung, die Förderung der Kinder verbessern muss.
Lassen Sie mich das nochmal rechtlich abklopfen, Frau Wabler.
Ich würde davor warnen, an die Grundgesetzänderung zu große Hoffnungen zu knüpfen. Das ist was, wovon ich inzwischen glaube, dass man es machen kann und was sozusagen ein Achtungserfolg auch dieser zivilgesellschaftlichen Bewegung ist und was Argumentationshilfen liefert. Ich kann aber kurz erzählen, ich war gestern auf dem Deutschen Jugendhilfetag in Düsseldorf, bei Ihnen, genau. Und da gab es eine große, gut besuchte Veranstaltung, da ging es um die Reform des Kinder- und Jugendhilferechts. Und der Saal war voll mit Menschen, die sich an die Saalmikrofone stellten und sagten, liebe Bundesregierung, ihr könnt das Recht reformieren, wie ihr wollt. Wir Fachkräfte vor Ort, wir ertrinken in Arbeit, wir sind überfordert, wir sind Burnout bedroht, wir haben nicht genug Geld, wir haben nicht genug Stellen, wir können die Kinder nicht adäquat betreuen. Und natürlich wird davon, dass das Grundgesetz geändert wird, die Situation vor Ort nicht automatisch besser.
Nein, automatisch.
Und man wird auch nicht sofort damit rechnen, dass die Kommunen jetzt sagen, oh, jetzt steht das im Grundgesetz, ja, jetzt müssen wir mehr Stellen schaffen. Das wird nicht passieren.
Also ist das ein Grund
so
dafür, dass man...
ist die Verbindung nicht. Und was ich manchmal fürchte, ist, dass die Grundgesetzänderung zu so einem Deckmäntelchen wird. Dass man sagt, wir ändern jetzt das Grundgesetz, dann haben wir diesen Achtungserfolg, dann sind alle zufrieden. Und dann müssen wir vor Ort nichts ändern. Also wenn das Grundgesetz jetzt geändert wird, dann wird es immer noch lange, lange dauern, bis man das tatsächlich in der Praxis auch umgesetzt hat.
Ja, das Aktionsbündnis ist aber sehr realistisch. Und wir freuen uns ja, dass jetzt diese Diskussion wieder belebt wird.
Das finde ich auch gut.
Ja, also das ist ja schon mal ein ganz erheblicher Schritt. Aber wir sind ja alle schon etwas länger in dieser Bewegung unterwegs und auch aus der Praxis kommend, sodass von einer automatischen Automatik nicht geredet werden kann. Aber es ist zum einen eine Erwartung, dass die Signalwirkung und die Symbolwirkung durchaus eintritt, aber dahinter steht ja, wenn die Formulierung im Grundgesetz steht, es auch eine staatliche Verpflichtung ist. Es ist ja gerade nicht nur Symbolik, sondern die Formulierung, die wir vorschlagen und die Nordrhein-Westfalen zum Teil übernommen hat, heißt ja genau, dass der Staat in der Verpflichtung ist und damit auch die Gesellschaft und damit auch die, gerade wenn wir die sehr belastete Jugend, zum Beispiel eben die Jugendhilfemitarbeiter sehen, dass da auch die Finanzierung erfolgen muss.
Frau Lückes, da gehe ich mal dazwischen, Sie sind ja Grünen-Politikerin. Kann es sein, dass man deshalb so lange diskutiert und sich nicht einigt wird, weil man finanzielle Folgen von staatlicher Seite fürchtet?
Dieser Verdacht drängt sich auf.
Ist ein Verdacht?
Also es ist ja auch, man könnte ja auch daraus die Forderung ziehen, wenn es im Grundgesetz, wie wir so platt sagen, vorne steht, hätte das ja auch vielleicht Konsequenzen für den Teil der Verfassung, der sich mit der Finanzierung durchgängig von kommunalen Arbeiten und Investitionen in den Kommunen beschäftigt. Und man müsste sich dann schon auch gesamtgesellschaftlich darüber Gedanken machen, inwieweit Bund und Ländern, aber auch der Bund in der Verpflichtung sind, gerade diese Kinder Unterstützung, sage ich jetzt, in einem ganz weiten Rahmen, weil es ja nicht nur um Schutz geht, sondern auch um Förderung und Beteiligung, das finanziell zu unterstützen. Da gibt es die Grenzen in der föderalistischen Struktur auch unserer Verfassung. Aber der Gedanke, wie kann da das ist ja sowas wie eine Gemeinschaftsaufgabe, den Kinderschutz und die Kinderförderung zu garantieren.
Den Thomas
also da bin ich sehr alleine mit zu sagen, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, das würde ich gerade in den Norden sagen.
Sie sind die Politikerin in der Runde, deshalb kriegen Sie jetzt den Ball zugespielt. Denn Thomas Weber hat geschrieben aus Göttingen, er hat eine ganz einfache Frage. Warum hat sich denn die Politik bisher dagegen entschieden? Haben Sie darauf eine Antwort oder überfordere ich Sie damit gerade?
Zum einen, es muss ja eine Mehrheit, also die ordentliche verfassungsändernde Mehrheit im Bundestag geben. Und bisher, vor kurzem hat sich die CSU noch für eine Veränderung des Grundgesetzes ausgesprochen, die, wenn ich das so sagen darf, Blockadehaltung kommt von der CDU, auch bundesweit. Die, so ist meine Einschätzung, mit dieser Änderung oder in dieser Änderung eine Gefahr sehen, dass das Eltern-Kind-Verhältnis sich verändert, also der Schutz der Familie tangiert wird, was wir so überhaupt nicht bejahen können, und die Konsequenzen daraus wirklich gezogen werden, dass es zu hohe finanzielle Anforderungen an die staatliche Verpflichtung sind. Der Vorrang des Kindeswohls wird immer so diskutiert, dass man sagt, ja, das ist ja dann ein Über, dass die Kinder nur noch die Kinder beachtet werden. Und das ist sehr undifferenziert, weil wir genau sagen, oder auch die, sowohl die UN-Kinderrechtskonvention als auch das Bundesverfassungsgericht, dass Kinderrechte abgewogen werden müssen und nicht platt einfach nach vorne gestellt werden. Und diese undifferenzierte Ablehnung, zu sagen, wir können ja nicht die Kinder einfach nur alles bestimmen lassen, die führt zu einer Abwehrhaltung, die bisher die Gesetzesänderung verhindert hat.
0800 441777. Ich schaue mal auf die Uhr, es ist 10 Minuten vor 10, aber wenn Sie noch durchkommen, dann probieren Sie es. Wir reden heute Abend über die Frage, gehören Kinderrechte ins Grundgesetz? Wolfgang Schluzinski, guten Abend aus Neumünster.
Ja, guten Abend. Und zwar wollte ich einen kleinen Beitrag dazu leisten. Ich höre mir das die ganze Zeit an, bin vom Rundfunk jetzt aber weg. Hier sprechen Erwachsene über Kinder. Und ich denke mal, dass beispielsweise das Wort Liebe und das Wort Geborgenheit im Vordergrund stehen muss in irgendeiner Weise. Inwieweit das jetzt ins Grundgesetz muss, ist eine andere Geschichte jetzt. Wenn ich beispielsweise sehe, dass Kinder in Kitas kommen, wo Mütter im Prinzip arbeiten gehen müssen, dann fragt man sich dann da manchmal, was ist da an Liebe und Geborgenheit noch? Die Kinder kommen aus einer ganz anderen Sphäre. Wir sind davon im Prinzip schon lange entrückt, weil wir nämlich sogenannte Erwachsene sind. Und aus dem Grunde, glaube ich, muss das Ganze irgendwie mal ein bisschen anders angepackt werden.
Nämlich wie?
Wir haben 5 Kinder und da werden beispielsweise die Kinder sind im Großen und Ganzen alle so, dass wir, dass die Enkelkinder im Prinzip innerhalb der Familie sind, auch wenn da ein finanzieller Einbuße ist, aber die Mutter ist zu Hause und die Mutter ist die Henne. Ich meine es nicht im Negativen, sondern sie ist die Henne für die Brut, die da langsam aufwächst. Und das ist einfach Liebe und Geborgenheit. Das lässt sich durch keine staatliche Institution in irgendeiner Weise ersetzen. Das geht.
Ja, aber wir haben ja das Elternzeitgesetz vor langer Zeit verabschiedet und es könnte ja auch der Vater sein, der zu Hause bleibt.
Wir wollen jetzt nicht die Debatte aufmachen, ob Kita ja, Kita nein, ob Väter erziehen oder Mütter erziehen. Ich würde gern die beiden Begriffe, Herr Schluzinski, die schon wichtig sind, nämlich Liebe und Geborgenheit, wenn man das mal auf eine juristische Ebene zieht, Frau Wabler.
Ich kann da gerne was zu sagen.
Ja, in dem Text steht ja, kommt das Wort Wohl des Kindes vor. Verbirgt sich dahinter all das, was Herr Schluzinski mit Liebe und Geborgenheit meint?
Also das Wohl des Kindes, dieser Wohlbegriff, der verweist schon auf so eine Vorstellung von einem guten Leben des Kindes oder von Gerechtigkeit für Kinder. Aber selbst wenn wir bei den Rechten des Kindes bleiben, dann gehört zu diesem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit natürlich auch ein Recht darauf, in stabilen Bindungen aufzuwachsen, weil wir alle wissen, dass liebevolle, stabile, sichere Bindungen für Kinder enorm wichtig sind. Wo die Liebe jetzt herkommt, ob die von einer Mutter kommt, die zu Hause bleibt, oder ob die von einem Vater kommt, der zu Hause bleibt, oder ob die von einem berufstätigen Elternteil kommt, oder von den Großeltern, oder von Pflegeeltern. Das ist letzten Endes, oder auch von gleichgeschlechtlichen Eltern, das ist letzten Endes für das Aufwachsen des Kindes nach allem, was wir wissen, vollkommen unerheblich. Wichtig ist nur, dass das Kind stabile Bindungen hat. Und das Bundesverfassungsgericht formuliert das inzwischen so, dass es sagt, das Kind hat ein Recht auf staatliche Gewährleistung der elterlichen Erziehung. Das heißt, es muss mindestens eine Person geben, die dem Kind sicher zugeordnet ist und die dem Kind diese Stabilität und Kontinuität auch geben kann. Wir können kein Recht auf Liebe ins Grundgesetz schreiben. Liebe ist etwas, das kann Staat und Recht nicht gewährleisten, für niemanden. Liebe, das kommt aus den Menschen und aus den Beziehungen oder es ist eben nicht da. Aber wir können schon sagen, der Staat hat dafür zu sorgen, dass es Rahmenbedingungen gibt für Kinder, die Liebe möglich machen und Geborgenheit möglich machen. Das ist das, was der Staat leisten kann. Alles darüber hinaus steht nicht in seiner Macht.
Tatjana von der Heiden aus Bremen. Guten Abend, Frau von der Heiden.
Guten Abend und in die Runde auch. Ja, die Gesetze machen ja immer Erwachsene. Die Kinder verstehen doch davon gar nichts. Wie soll das überhaupt gehandhabt werden? Unter anderem, dass überhaupt werden Gesetze immer von Erwachsenen gemacht. Da glaube ich, manchmal waren die überhaupt mal Kinder.
Mhm. Gute Frage, das ist die Frage der Perspektive, die Sie ansprechen. Erstmal Frau Lüttges vom Deutschen Kinderhilfswerk. Ja, da ist ja das Bedürfnis, die Kinder sollten auch bei der Gesetzesgebung Mitsprache haben oder zumindest mit Kinderaugen sollte das betrachtet werden. Ist das zu sehr ein Erwachsenenmodell, was von Frau von der Heiden da verdächtigt, vermutet?
Also ich denke, wichtig ist, dass die Kinder bei der Entwicklung auch von politischen Entscheidungen beteiligt werden. Aber wie wir auch am Anfang der Sendung ja hoffentlich sehr deutlich gesagt haben, dass die Beteiligung so erfolgen muss, dass die Kinder da abgeholt werden, wo ihr Entwicklungsstand ist, dass sie angemessen beteiligt werden und nicht überfordert werden. Und ein komplizierter Gesetzgebungsvorgang ist sicher nicht etwas, was man einer 10-Jährigen aufdrücken kann. Aber man kann Kinder so beteiligen, dass sie zunächst mal sehr in ihrer konkreten Umgebung Verantwortung für das Gemeinwesen übernehmen. Und es gibt sehr konkrete Beispiele, dass Kinder durchaus in der Lage sind, in ihrem konkreten Umfeld wirklich dann auch Interessen abzuwägen und gemeinsam zu Entscheidungen zu kommen, wo auch Mindermeinungen mit akzeptiert werden, also demokratische Aushandlungsprozesse stattfinden, die sie in ihrer Umgebung mit Erwachsenenhilfe auch wirklich können. Mhm. Und so wird sich das entwickeln. Und wenn die Debatte ums Wahlrecht, ob jetzt in vielen Ländern gibt es ja bei den Landtagswahlen Wahlrecht für 16-Jährige, also 2 Jahre herabgesetzt. Und wo jetzt die Grenze des Wahlrechts ist, ist eine weitere ausführliche Diskussion. Aber die politische Entwicklung, das Üben von demokratischer Verantwortung, das ist kindgerecht durchaus möglich.
So, Michael Rotschuh aus Hamburg. Guten Abend, Herr Rotschuh.
Guten Abend.
Sie merken, meine Stimme wird schon etwas eiliger, weil wir noch 4 Minuten Sendezeit haben, aber Sie schaffen das.
Ja. Ich wollte auf einen anderen Bereich gehen, in dem ich die Kinderrechte für sehr wichtig halte. Das ist im Planungsrecht. Erst wurde es auch kurz schon mal angesprochen. Bei uns wird eine Autobahn geplant und ich habe in den letzten 15 Jahren, in denen ich die Planung erlebt habe, nie erlebt, dass zum Beispiel Kinder und Jugendliche mal gezielt angesprochen werden, daran teilzunehmen. Auch zum Beispiel beim Planfeststellungsverfahren haben sie eigentlich das Recht, auch mit 7 Jahren oder älter, auch selbst Stellung zu nehmen. Aber das wissen die nicht. Und ich glaube, dass eine Formulierung im Grundgesetz eine starke Signalwirkung hat auf die Bereiche, die gerade nicht Kinder- und Jugendhilfe sind, sondern die anderen Bereiche, in denen wir meistens gar nicht dran denken, die Kinder zu fragen.
Das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, wenn ich da gleich einhaken darf, dass wir natürlich dafür sorgen müssen und dazu verpflichtet uns auch die Kinderrechtskonvention, dass Kinder Zugang haben zu Rechten. Das heißt, wir brauchen Ansprechpartner in den Kommunen. Wir brauchen Stellen, an die Kinder sich wenden können, Ombudsleute, Kinderbeauftragte, Jugendparlamente, also Orte, die auf eine kinder- und jugendgerechte Art tatsächlich zu einer solchen Beteiligung auffordern. Sonst bleibt das Ganze leeres Geschwätz.
Frau Lüttges, was macht Sie so sicher, dass die Eltern die Kinder nicht vorschicken?
Weil Kinder sehr klug sind und sehr genau wissen, was sie dann auch selber möchten. Ich wollte aber noch ergänzen, es kommt auch darauf an, dass im allgemeinen Verwaltungshandeln, also gerade, wie Sie eben sagten, in Planfeststellungsverfahren, in den richtigen, für Außenstehende manchmal reine Verwaltungssachen, wirklich Kinderrechte mitgedacht werden. Und das ist etwas, was noch sehr im Argen bin. Ich glaube, ich bin die einzige Behördenchefin, die das mal in ihrer Behörde diskutiert hat, Kinderrechte im allgemeinen Verwaltungshandeln. Da erhoffe ich mir wirklich auch von einer Grundgesetzänderung das Bewusstsein, auch bei meinen persönlichen Kollegen, Regierungspräsidenten und Stadtdirektoren und, dass sie wirklich in die Verwaltung die Forderung geben, die Kinder bei den Entscheidungen zu beteiligen und zu beachten.
Frau Lütke, Sie sind ja die Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks. Ja. Nun haben wir hier einen Gesetzesantrag des Landes Nordrhein-Westfalens. Glauben Sie, der kommt durch im Bundesrat? Der wird irgendwas auslösen?
Im Bundesrat ja, im Bundestag hoffe ich, bin ich aber noch nicht so sicher.
Und was meinen Sie, Frau Wappler, als Rechtswissenschaftlerin?
Man wird sehen, die Zeit ist knapp. Die Legislaturperiode ist nicht mehr lang. Ich denke, wenn man Zeit hätte, das zu diskutieren, dann könnte es diesmal vielleicht gelingen, weil ich glaube, dass die Formulierungen, die Nordrhein-Westfalen da gewählt hat, relativ konsensfähig sind.
So, jetzt kriegen Sie eine Frage mit auf den Weg, die Hermann Mayer gestellt hat aus Stralsund. Er fragt, werde ich nun zum Bundesverfassungsgericht ziehen müssen, wenn meine Kinder mal ihr Zimmer aufräumen sollen? Na, da können wir klar darauf antworten. Da haben Sie keine Chance, oder das wird nicht passieren, Herr Mayer. Ich danke, vielen Dank nach Düsseldorf, vielen Dank nach Hannover, vielen Dank Frau Wappler, vielen Dank Frau Lütkes für diese anregende Diskussion zum Thema Gehören Kinderrechte ins Grundgesetz. Die Redaktion hatte Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.